Die Woche 5 des Jahres 2024 liegt hinter uns und es war eine sehr, sehr ereignisreiche Woche. Wir haben Quartalsberichte bekommen von vielen Tech-Unternehmen und die Marktreaktionen auf diese Zahlen waren teils extrem, sehr extrem. Dazu gleich mehr. Wir haben auch neue Arbeitsmarktdaten aus den USA bekommen und eine Zinsentscheidung der US-Notenbank. Und bei der Pressekonferenz der US-Notenbank ist etwas passiert, das mich sehr, sehr verwundert zurückgelassen hat. Dazu gleich mehr. Außerdem will ich kurz reden über Tesla. Bei Tesla gibt es eine Entwicklung, die zum ersten Mal seit etwas längerer Zeit wieder so etwas wie Euphorie in mir auslöst und mich zu einem glücklichen Tesla-Aktionär macht. Was das genau ist, das besprechen wir gleich. Ich will erstmal auf den Stand der Dinge schauen, also der Angst- und Gier-Index. Hier haben wir die extreme Gier aus der Vorwoche hinter uns gelassen und fallen jetzt von 73 auf 67. Auch die Marktbreite, also das Verhältnis von Aktien, die steigen und Aktien, die fallen, dieses Verhältnis nimmt erneut ab. Die fünfte Woche in Folge. Und dann in der Sektorenübersicht. Hier sehen wir schon den leuchtenden Gewinner der Woche, nämlich Meta Platforms. Nach Verkündung der Quartalszahlen stieg die Marktkapitalisierung der Firma Meta innerhalb kürzester Zeit um 200 Milliarden Dollar. Und das war die größte jemals gemessene Wertsteigerung eines Unternehmens innerhalb nur eines Tages. Also das war wirklich ein gigantischer Move. Und dadurch ist Meta jetzt auch im Projekt 100X Musterdepot, das also öffentlich einsehbar ist, die größte Position überhaupt. Durch die Bank ein starkes Ergebnis, Umsatz gesteigert, Bruttomarge gesteigert, operative Marge gesteigert, Nettomarge gesteigert, guter Ausblick in die Zukunft und vor allen Dingen natürlich durch massenhafte Entlassungen von Personal deutlich profitabler geworden. Fast 20.000 Angestellte mussten seit dem Ausruf einer neuen Effizienzstrategie der Firma Meta verlassen. Ja, es ist schade für die jeweiligen Einzelpersonen, aber ein Segen für die Aktionäre. Das ist der böse, fiese Kapitalismus. Geholfen hat natürlich auch die Ankündigung, dass weitere 50 Milliarden in Aktienrückkäufe fließen sollen. Aktienrückkäufe, die effizienteste, weil steuerneutrale Methode, Gewinne an Aktionäre zurückzugeben. Anders als Dividenden, die Meta jetzt aber auch erstmals zahlen will. Wenn auch eine verschwindend geringe Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,1%, ja, gemessen auf dem aktuellen Kurs, also 50 Cent pro Aktie, ist eher eine symbolische Handlung zu sagen, hey, Dividendenjäger da draußen gibt's jetzt bei Meta. Anderes Bild bei Alphabet, die Werbeeinnahmen von Google fielen im vierten Quartal 1 Milliarde geringer aus als geschätzt. Und ja, das ist natürlich ein Problem, denn Werbung macht den größten Teil der Einnahmen von Google aus und verheißt nichts Gutes, wenn diese wichtige Cash-Cow Schwankungen unterliegt. Die Wall Street hatte ja hohe Erwartungen an Alphabets Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in die Aktie eingepreist. Allein in den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs fast 60% in die Höhe, wodurch das Unternehmen mit fast 2 Billionen Dollar bewertet wurde. Aber jetzt suchen die Anleger nach Beweisen dafür, wann die neue Technologie, ich rede über künstliche Intelligenz, wann diese neue Technologie beginnen wird, Umsätze und Gewinne von Alphabet positiv zu beeinflussen, ohne eben, und das ist die Krux, ohne das Kerngeschäft, die Internetsuche herunterzuziehen. Also, wenn ihr mich fragt, keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ist meine persönliche Meinung, kann auch vollkommen falsch sein, aber von den Big Seven ist Alphabet für mich persönlich die Aktie mit dem unattraktivsten Chancen-Risikoverhältnis für die nächsten 10 Jahre. Meine Prognose ist, Die Suche, die Internetsuche, wie wir sie heute kennen, wird sterben oder jedenfalls extrem an Wichtigkeit verlieren. Und wie Alphabet diese Transformation angehen wird, das ist bisher komplett unklar und dementsprechend ist die Aktie aus meiner Sicht mit einem starken Risiko behaftet. Dann hatten wir die heiß erwartete Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Naja, die Entscheidung an sich war relativ klar. Es kam, wie vom Markt erwartet, keine Leitzinssenkung. Der Zins bleibt da, wo er ist. Spannender war, wie so oft, die Pressekonferenz anschließend, wo es ja darum ging herauszufinden, ja, also wann fallen denn die Zinsen nun? Und viel wichtiger vielleicht noch, warum sollen eigentlich die Zinsen fallen? Also die Inflation ist immer noch deutlich über der Zielmarke. Die US-Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Also warum will die Notenbank überhaupt die Zinsen senken in einem solchen Szenario? Und das vielleicht Erstaunlichste war, dass kein einziges Wort bei dieser Pressekonferenz über ins Wanken geratene Banken gesprochen wurde. Also von der Notenbank sowieso nicht, aber auch kein einziger Journalist hat eine Frage zu den Banken gestellt, niemand. Und das, obwohl nur kurze Zeit vorher die New York Community Bank, keine unwichtige Bank mit 124 Milliarden Dollar Assets under Management, fast 50% an Börsenwert verloren hatte, nachdem besorgniserregende Quartalszahlen veröffentlicht wurden und die Dividende gestrichen wurde, um die Bank über Wasser zu halten. Und ohne euch zu sehr mit den Details zu langweilen, im Grunde kann man sagen, speziell Regionalbanken in den USA sind mit ihrem Geschäftsmodell und dem, was sie in den letzten 10, 20 Jahren getan haben, extrem schlecht, um nicht zu sagen, überhaupt nicht vorbereitet auf diese aktuelle Zinsumgebung mit sehr viel höheren Zinsen als noch vor kurzem. Und mit jedem weiteren Monat, der vergeht, müssen sie noch stärker kämpfen, um nicht zu kippen. Es ist wirklich ein fundamentales und drängendes Problem, ein Risiko für die Stabilität des gesamten Systems. Und dass dazu kein Journalist die Notenbank befragt bei dieser Gelegenheit, das hat mich sehr verwundert zurückgelassen. Also hat die Notenbank die Journalisten gebeten, Fragen dazu auszuklammern? Also eigentlich ja kaum vorstellbar, dass sie in die Berichterstattung derart eingreifen würden. Aber vielleicht fast die einzige Erklärung, die hier übrig bleibt. Jedenfalls hat der Notenbankpräsident auch versucht, extreme Gelassenheit auszustrahlen. Also er sagt, ja, die Zinsen werden dieses Jahr fallen, hat er erneut bestätigt. Wann aber? Da würde man jetzt noch keinen echten Plan haben. März, ja, März wäre wohl zu früh, wäre nicht sein Basisszenario. Dementsprechend sehen wir, wie der Markt, der das Szenario keine Leitzinssenkung im März ja ausgepreist hatte, als Powell im Dezember die Kehrtwende der Notenbank verkündete, jetzt wieder einpreist. Ja, seht ihr an den steigenden Wahrscheinlichkeiten. Und für Mai sehen wir dafür jetzt eine über 90%ige Wahrscheinlichkeit für die erste Zinssenkung zwischen 25 und 50 Basispunkten. Und diese These, dass die Notenbank ja derzeit auch gar keinen Grund hätte, die Zinsen zu senken, diese These wurde untermauert in der Woche durch frische Arbeitsmarktdaten. Die waren, da kann man nicht drum rumreden, an der Oberfläche mal wieder sehr stark. Arbeitslosigkeit in den USA ist weiterhin historisch niedrig. Dass Arbeitsmarktdaten aber kein sinnvoller Indikator sind, um Rezessionen vorherzusagen, das wissen wir auch. Also die Arbeitslosenquote ist bei Beginn von Rezessionen am niedrigsten und am Ende von Rezessionen am höchsten. Also wenn die Arbeitslosenquote jetzt sehr hoch wäre, dann wäre das eher ein Signal, dass wir schon am Ende der Rezession wären und nicht am Anfang. Ich habe hier das mal markiert. Also ihr seht hier die Arbeitslosenrate in gelb und in rot markiert die Rezessionen in den USA. Und ein weiterer Punkt. So stark die Arbeitsmarktdaten an der Oberfläche auch waren, 40% der neu geschaffenen Jobs waren staatliche Stellen. Also ja, staatliche Stellen, die vom Wirtschaftszyklus überhaupt nicht beeinflusst werden. Wenn man nur den Privatsektor betrachtet, dann sieht man Folgendes. Erstens, die Rate der Neueinstellungen fällt deutlich. Zweitens, auch die Rate der Kündigungen fällt unter das Vor-Corona-Niveau. Also Kündigungsrate heißt hier, Menschen kündigen freiwillig ihren Job. Es geht nicht darum, dass Menschen gekündigt werden, sondern dass sie selbst kündigen. Und das machen immer weniger Menschen in den USA. Warum? Also Menschen kündigen ihren Job, wenn sie sich sicher sind, dass sie woanders Anstellung finden. Besser bezahlt oder wie auch immer. Angenehmer ist vielleicht der Job als den Job, den sie bisher haben. Menschen hören auf, ihre Jobs zu kündigen, wenn sie befürchten müssen, nach der Kündigung arbeitslos zu sein. Also aus meiner Sicht ist das allerhöchste Eisenbahn, jetzt die Zinsen zu senken, oder man kommt an einen Kipppunkt, der dann außer Kontrolle gerät. Bei Tesla gibt es eine wirklich erwähnenswerte Entwicklung, über die ich gerne sprechen will, die endlich mal wieder etwas Euphorie in mir auslöst und mich darin bekräftigt, hier weiter investiert zu bleiben, trotz aller Probleme und trotz auch vieler Dinge, die mir an Elon Musk derzeit nicht passen. Dazu vielleicht in einer anderen Episode nochmal mehr. Aber man muss schon sagen, die Stimmung bei Tesla-Anlegern ist derzeit sehr, sehr tief. So sehen das auch einige Zuschauer dieses Kanals, die mir folgende Sprachnachrichten übermittelt haben.
Was Tesla betrifft, muss ich sagen, ich war 2 bis fast 3 Jahre lang der absolute Überbulle. Ich habe alles rund um Tesla verfolgt. Bin aber in den letzten Monaten, fast schon ein Jahr, seit er Twitter gekauft hat, ins Zweifeln gekommen. Twitter war das erste. Ich glaube, dass das ein Fehlkauf war, eine Fehlentscheidung. Und inzwischen habe ich sogar den Eindruck, dass Elon sein Potenzial, ein unglaubliches Potenzial, leichtfertig zum Teil verspielt. Er macht viele Fehler und als Konsequenz war ich inzwischen durch den starken Einbruch der Aktien ins Minus geraten und habe jetzt tatsächlich meine riesige Position erstmal vollkommen verkauft, bis auf günstige Aktien.
Also prinzipiell ist das Problem, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, ein neues Auto zu kaufen oder irgendwo auch für die Familie da nochmal was zu investieren, hängt dieses Thema Elektromobilität einfach zu sehr an der Politik. Und wenn ich mir das ganze Thema durchrechne, in dem oberen Preissegment, ne? Also momentan ist so im Einsatz bei uns V-Klasse, vielleicht dann nochmal, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, eine S-Klasse zu kaufen, da kommt Tesla nicht, da ist Tesla momentan nicht da, so von dem ganzen Paket, ja. Und dann müssen wir natürlich gucken, was sind die Käuferschichten auch in Zukunft. Die Politik hat meiner Meinung nach stark hier für diesen Hype gesorgt. Aber dieser Hype ist auch irgendwo am Abflachen, meiner Meinung nach. Und wer sich heutzutage ein Auto kauft, was in den Bereichen läuft, sagen wir mal 70 bis 100.000 Euro, vielleicht auch 120.000 Euro, da geht es dann eben auch manchmal gar nicht mehr um, ne, dass ich was fürs Environment tue oder sonst was. Ne? Also da ist es dann schon Luxus, der Anspruch, ne, und Zuverlässigkeit und auch Planbarkeit. Ne? Und bei so einem Tesla und bei der Elektromobilität gibt es halt für mich trotzdem immer noch nicht genug Zahlungssicherheit, ne, was dem Verlauf der Historie vom Auto entspricht, etc.
Also wenn die Stimmung beim harten Tesla-Kern, also den Aktionären, die schon lange dabei sind, so mies ist, vielleicht ist das ein passender Moment nachzukaufen, Fragezeichen, kaufe, wenn andere ängstlich sind, Fragezeichen, an der FSD-Front, also beim autonomen Fahren jedenfalls, gibt es neue Entwicklungen, die in mir Euphorie auslösen. Also die Fortschrittskurve bei Teslas Versuch, autonome Fahrzeuge zu entwickeln, diese Kurve war zuletzt deutlich abgeflacht. Bei Version 12, die neue Version, die noch nicht der breiten Öffentlichkeit, sondern einigen wenigen Personen jetzt zur Verfügung steht, handelt es sich um eine komplette Neuprogrammierung, bei der eine völlig neue Architektur verwendet wird, die völlig anders funktioniert als die alte. Es ist, ohne Übertreibung, bei weitem die größte Änderung seit der ersten Version von Tesla FSD Beta. Das Fahrzeug wird jetzt gesteuert durch ein einziges, durchgängiges, End-to-End neuronales Netzwerk, das mit Millionen von Videoclips trainiert wurde und ersetzt damit über 300.000 Zeilen expliziten C++-Codes. Also anstatt zu programmieren, Tesla, wenn du ein Stoppschild erkennst, dann mache XYZ, funktioniert das System jetzt vergleichbar mit ChatGPT. Also bei ChatGPT gibt es ja auch keine vorprogrammierten Antworten, sondern da wurde einmal das gesamte Internet reingekübelt und hinten raus fällt dann die Essenz des menschlichen Wissens. Und keiner weiß so richtig, wie es funktioniert, aber es funktioniert erstaunlich gut. Es gibt keine Codezeile mehr, die vorschreibt, was zu tun ist, wenn ein Stoppschild auftaucht, sondern das Auto hält am Stoppschild, weil es millionenfach gesehen, in Anführungsstrichen, hat, dass Menschen in dieser Situation anhalten. Und das an sich ist erstmal ziemlich aufregend. Heftig ist aber, wie viel besser das System auf einen Schlag geworden ist. Einen YouTube-Kanal, der jede Version im Detail prüft, will ich hier gern mal zitieren. Er sagt auf Englisch: Es fühlt sich an, als ob der Roboter, der das Auto früher fuhr, durch einen kompetenten Menschen ersetzt worden ist. All diese seltsamen Lenkungseinstellungen und Fehler, an die ich mich gewöhnt habe, sind entweder drastisch reduziert oder vollständig eliminiert. Es fühlt sich nicht mehr so an, als würde es die ganze Zeit berechnen, was es tun soll, sondern es tut es einfach. Dies ist die Version, die Ihre Frau Ihnen erlauben wird, wenn sie im Auto sitzt. Die alte Version würde ich nicht benutzen, wenn andere Leute oder sogar mein Hund im Auto sitzen, weil es manchmal eine unangenehme Erfahrung sein kann. Aber diese neue Version ist sogar bequemer als die meisten Taxifahrten, die ich hatte. Zitat Ende. Und man sieht dann auch in diesen Demo-Videos, dass es natürlich weiterhin Fehler gibt. Es ist bei weitem keine perfekte Version. Aber der Sprung, der hier gemacht wurde, versetzt mich wieder in eine Euphorie. Und ich muss sagen, ist das der ChatGPT-Moment für Tesla? Für mich jedenfalls ist es eine signifikante Meldung, die die Idee von Robotaxis vor 2030 plötzlich realistischer erscheinen lassen. Wie seht ihr das? Haut eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare, hinterlasst es als Sprachnachricht unter der eingeblendeten Rufnummer, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr informiert werdet, sobald die neue Episode kommt. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video dann wieder, hoffentlich mit vollständig funktionierender Stimme. Bis dahin, ciao.